Jesus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie alle an diesem Sonntagmorgen ganz herzlich, die Sie von weit oder nah hierher in unseren Gottesdienst gekommen sind. Und nun richten wir unseren Blick gemeinsam auf Jesus Christus, der, ob er wohl reich ist, arm ward um unsretwillen, auf dass wir durch seine Armut reich würden. Wir beten. Nach den Anstrengungen dieser Woche, Herr, kommen wir heute zu dir. Unter deinem Wort suchen wir Wegweisung und Kraft. Es fehlt uns immer wieder an Glaube, an Zuversicht und vor allem an Liebe. Du, Herr, bist dasselbe, gestern und heute und immer. Kein Mensch vermag dir genug dafür zu danken, dass du in dieser Welt ans Kreuz gegangen bist. Dort hast du den Anfang jener Liebe gemacht. Herr, wir warten auf diese deine Liebe. Sei du jetzt mitten in unserem Gottesdienst. Amen. Amen. Wir sprechen gemeinsam das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören den Chor des offenen Abends Stuttgart. Markus 12 steht das Evangelium dieses Sonntags und darin jener Vers. Da fragte einer, welcher ist das vornehmste Gebot vor allen? Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist allein der Herr. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie mich selbst, wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Amen. Und nun singen wir gemeinsam das Lied dieses Sonntags 385, davon die Verse 1 bis 4. Der Predigttext für diesen Sonntag, liebe Gemeinde, ist die Epistel für diesen Sonntag, eine Epistel, die neu in unsere Perikopenordnung hineingekommen ist, das zweite Kapitel des Jakobusbriefes. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von aller Ansehung der Person. Denn so in eure Versammlung käme ein Mann mit einem goldenen Ringe und mit einem herrlichen Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide und ihr sehet auf den, der das herrliche Kleid trägt und spräche zu ihm, setze du dich her aufs Beste und spräche zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten her zu meinen Füßen. Ist's recht, dass ihr solchen Unterschied bei euch selbst macht und richtet nach argen Gedanken? Höre zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen auf dieser Welt, dass sie am Glauben reich seien und Erben des Reiches, welches er verheißen hat denen, die ihn liebhaben? Ihr aber habt dem Armen Unehre getan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt an euch üben und ziehen euch vor Gericht? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr wohl. Wenn ihr aber die Person ansehet, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie die Leute, die dereinst durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber rühmt sich wider das Gericht. Amen. Unsere Kleider machen keine Leute, auch wenn dies zuweilen so aussieht, liebe Freunde. Gottfried Keller hat diese Wahrheit in seiner unvergesslichen Novelle meisterhaft beschrieben. Ein armer Schneider, der in Ermangelung irgendeiner Münze einen Fingerhut in seinen Fingern drehte, kam per Droschkenstopp von Goldach nach Seldwyl. Weil ihn sein großer, mit schwarzem Samt ausgeschlagener Radmantel und seine polnische Mütze so herausputzte, vermuteten sie in ihm einen geheimnisvollen Grafen oder einen hochkarätigen Prinzensohn. Der Wirt vom Gasthof zur Waage scheuchte sein Gesinde und tischte das Beste von Küche und Keller auf. Die Herrenrunde von Selville wollte sich auch nicht lumpen lassen und plante eine Ausfahrt im Jagdwagen mit dem melancholischen Grafen. Und der Herr Amtsrat witterte eine glänzende Partie und schob sein Töchterchen in den Vordergrund. Der, der sonst nur Kleider machte, war ein gemachter Mann. Beim Verlobungsfest jedoch kam die Stunde der Wahrheit. Die Goldacher Bürger ließen sich durch Samt und Seide nicht bluffen. In dem großen Herrn entdeckten sie den kleinen Gesellen. Seht den Bruder Schlesier, riefen sie zur Bestürzung der ganzen Gesellschaft. Seht diesen sanften Raphael, der freilich ein bisschen übergeschnappt ist. Aus dem Grafen Strapinski war wieder das arme Schneiderlein geworden. Unsere Kleider machen keine Leute. Auch wenn dies zuweilen so zugeht. Jakobus hat auch eine Szene farbig erzählt. Eine hochgestellte Persönlichkeit, weil mit Brokat bekleidet und mit Gold beringt, betritt die übervolle Kirche. Der Leiter sieht das. Und er eilt nach hinten und unter ständigen Verbeugungen und unter unablässigem Stammeln, aber Herr Doktor, aber Herr Direktor, aber Herr Geheimrat, begleitete er ihn nach vorne auf einen schnell freigemachten Stuhl. Und dann steht wieder eine abgerissene Tübe unter der Tür. Seine zerknitterten Hosen und sein verschlissenes Hemd lassen ihn vielleicht als einen Wohnsitzlosen erkennen. Sein Anzug riecht nicht nach Seifenpulver. Und diesmal fuchtelt der Leiter nur mit der Hand und ruft durch den Saal, bitte an der Wand stehen bleiben oder auf den Boden setzen. Aber der Geist, der in alle Wahrheit leitet, der lässt sich durch gestickte und geflickte Kleider nichts vormachen. Auch in diesem Eingebildeten und Ungebildeten steckt ja der gleiche arme, kleine Mensch, der sich hinter Textilien nicht verstecken lässt. Unsere Kleider machen keine Leute, auch wenn dies zuweilen so angeht. Wir alle haben doch unsere Erfahrungen gemacht. Die gelbe Schülermütze macht aus dem elenden Lausbuben einen echten ABC-Schützen, aber noch längst keinen anderen Kerl. Das lange Kleid macht aus der dummen Gans eine nette Dame, aber noch lang kein anderes Persönchen. Die graue Uniform macht aus dem lässigen Schienträger einen strammen Soldaten, aber noch keinen anderen Mann. Und der schwarze Talar macht aus dem munteren Nachbarn einen langweiligen Prediger, aber noch keine andere Persönlichkeit. Gott, der die Person, wörtlich, der die Maske, das Kostüm nicht anzieht, lässt sich durch unsere Kittel und Titel nicht blenden. Unsere Trotteln und Schnüre machen nichts her. Unsere Abnäher und Aufnäher machen keinen Eindruck. Unsere Kleider machen keine Leute. Aber, und das ist die Botschaft dieses Sonntags, Jesu Kleid macht Christenleut. An ihm sehen wir den Schnitt des Reiches Gottes. An ihm entdecken wir die Mode des Himmelreiches. Durch ihn sehen wir eine herrliche Begleitung. Jesu Kleid macht Christenleut. Lassen wir unsere Kostüme, lassen wir unsere Masken, lassen wir unsere ganze Putzerei. Jesu Kleid macht Christenleut. Wie es genau aussieht, das zeigt uns dieses zweite Kapitel eines frühchristlichen Rundbriefes, der an viele Diaspora-Christen im Lande verschickt worden ist. Und aus diesen letzten 9 Versen lese ich 3 wichtige Hinweise heraus, nämlich Jesu Kleid ist erstens ein Armenkleid. Schon seine Eltern hatten nicht das große Geld. Bei der Darstellung im Tempel brachten sie 2 Tauben, das Opfer von Minderbemittelten. In einer galiläischen Schreinerei ist er aufgewachsen. Das war in den Augen von Zeitgenossen eine unterprivilegierte Stellung in einer unterentwickelten Religion Palästinas. Während seiner Dienstzeit wurden ihm keine Bezüge übermittelt. Noble Leute sorgten für seinen Unterhalt. Während seiner Dienstzeit hatte er keine Dienstwohnung. Die Vögel unter dem Himmel und die Füchse mit ihren Gruben, die hatten es bedeutend leichter. Und mit seinem Aufzug war erst recht kein Staat zu machen. Tuch und Sandalen weisen ihn als einen kümmerlichen Wanderprediger aus. Und als sie ihm schließlich einen roten Purpurmantel verpassten und eine königliche Krone aufs Haupt pressten, da war er bettelarm. Jesu Armut ist Wahrheit. Alle vier Evangelisten berichten übereinstimmend davon. Jesus war arm. Jesus zählte zu den Armen. Jesus trug das Armenkleid. Deshalb, liebe Freunde, braucht sich keiner seiner Armut zu schämen. Und deshalb ist keiner mit seiner Armut allein. Der Sozialarme nicht, dem die Kündigung seines Arbeitsplatzes ins Haus steht und der nicht weiß, wie die Ölrechnung und der Mietzins in Zukunft zu begleichen ist. Der körperlich Arme nicht, der seit Jahren an einer schweren Krankheit leidet und trotz Medikamenten wahnsinnige Schmerzen auszuhalten hat. Der geistig Arme nicht, der den Leistungen in der Schule und im Betrieb einfach nicht gewachsen ist und der sich immer vorkommt wie das fünfte Rad am Wagen. Und der geistlich Arme nicht, der sich vor lauter Dreck am Stecken nicht mehr unter die Augen seines Gottes traut. All diese Armen sind gemeint. Christoph Blumhardt hatte doch schon recht, wenn er sagte, es gibt viel mehr Arme, als wir meinen. Es gibt viel mehr Kaputte, als wir denken. Es gibt viel mehr Ausgebrannte, als wir wissen. Ja, wer könnte im Blick auf sein Leben anders sagen als das? Ich gehöre auch dazu. Höret deshalb, ihr lieben Brüder, sagt der Jakobus. Hat Gott nicht erwählt die Armen? Hat Gott nicht ein einfaches Sklavengesindel zu seinem Volk geadelt? Hat er nicht einen einfachen Viehhirten zum besten Könige bestellt? Hat er nicht eine einfache Magd zur Mutter des Sohnes gemacht? Hat er nicht gerade den Armen das ganze Himmelreich versprochen? Er hat einen Zug nach unten, wo wir immer nur nach oben schielen. Er ist parteiisch für die Kleinen, wo wir immer nach den Großen schauen. Er paktiert mit den Armen, wo wir unsere Stimme immer gerne nur den Reichen geben. Deshalb degradierte doch dieser Gott seinen Sohn zum Bettelkönig, damit auch der Allerärmste heute Morgen in diesen Reihen wissen kann: Ich bin nicht allein. Ich bin verstanden. Einer geht mit mir und einer weiß, wie mir's ums Herz ist. Jesus trug das Armenkleid. Aber nicht so, wie ein Vater, der aus Solidarität zu seinem heranwachsenden Buben sich an Turnschuhe und Lederjacken gewöhnt. Auch nicht so, wie eine Mutter, die aus Liebe zu ihrer Tochter nun den Partnerlook demonstriert. Jesus war nie nur wie die Armen, sondern immer auch für die Armen. Sein Armenkleid war von allem Anfang an, und das ist das Zweite, ein Dienstkleid. Als er zu Beginn seiner Tätigkeit in der Synagoge von Nazareth das Zitat des Jesaja weitergab, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Da war das ja kein politischer Paukenschlag, der schnell wieder verhallte, sondern ein erster Spatenstich, dem weitere Taten folgte. Dieser Herr krempelte die Ärmel hoch und fasste an. Da wurden die Augenbinden der Blinden weggemacht. Da wurden die Krückstöcke der Lahmen auf die Seite gelegt. Da wurden die Liegematratzen der Langzeitkranken geschultert. Da wurden die Gittertore der Lebstrafstation geöffnet. Da wurden die Tränen der Geschlagenen und Kaputten getrocknet. Und als er dafür nicht Dank, sondern Prügel bezog und er sogar sterben musste, Da wurden seinen Jüngern die Augen für seine Liebe geöffnet. Der, der am Kreuz das Schild dulden musste, der Judenkönig, der machte jene alte mosaische Verordnung zum königlichen Gesetz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum haben wir ein so abgeklopftes und leeres Sprichwort daraus gemacht? Jesus trug ein Dienstkleid und deshalb darf und kann sich keiner mit seinem armen Kleid zufrieden geben. Kierkegaard, der dänische Religionsphilosoph, bemerkte einmal, dass es zwei Arten von Christen gebe. Einmal die Nachfolger und dann die billigere Ausgabe davon, die Genießer. Einmal die Mitarbeiter und dann die billigere Ausgabe davon, die Mitläufer. Einmal die Genossen und dann die billigere Ausgabe davon, die Genießer. Es ist doch billig, die Hände in den Taschen zu wärmen. Es ist doch billig, die Hände in den Schoß zu legen. Es ist doch billig, seine Hände nicht schmutzig machen zu wollen. Wie können wir es uns denn so billig machen, wo er es sich so viel kosten ließ? Ist denn ein Telefonanruf, etwa heute Nachmittag, ins Altenheim zu teuer, wo so selten eine Glocke klingelt und die Herbsttage so unendlich lang sind? Ist denn das Briefporto für jene Zeilen so aufwendig, die dem ausgezogenen Sohn oder der weggezogenen Tochter wieder Versöhnungsbereitschaft signalisiert? Können wir denn die Fahrkarte ins Krankenhaus nicht mehr bezahlen, wo ein Kranker auf ihren Besuch wartet? Ja, ist uns denn das alles zu teuer? Sind wir denn mit diesem Gebot einfach überfordert? Jeder noch so kleine und noch so bescheidene und noch so unzulängliche Schritt bringt uns eben diesem Herrn nahe, der das Dienstkleid getragen hat und der es trägt. Aber es muss jetzt auch noch darauf hingewiesen werden. Dieses von Gott verliehene Armen- und Dienstkleid war immer auch ein Schutzkleid. Und das ist das Dritte. Ein Schutzkleid. Erinnern Sie sich? Ein aufgebrachter Mob konnte diesen Jesus bis zu jener Schlucht schleppen, aber kurz vor diesem Todesgraben, da ging er mitten durch sie hinweg. Eine verrohte Miliz konnte ihm unbarmherzig die Haut gerben, aber die Barmherzigkeit nicht auspeitschen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und eine schreckliche, verrohte Hinkerschar konnte sein Kleid am Fuße des Kreuzes verwürfeln, aber sie konnte nicht jenes Kleid nehmen, das ihn durch Tod und Hölle hindurchtrug. Jesus selbst spürte in tiefsten Stunden die Wahrheit jener Verheißung. Und wenn du durch Wasser gehst, will ich mit dir gehen, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du durch Feuer gehst, sollst du nicht brennen, die Flammen können dich nicht versengen. Jesus trug ein Schutzkleid. Deshalb ist keiner dem Kommenden schutzlos preisgegeben. Es muss keiner schutzlos preisgegeben sein. Warum ist eigentlich so viel Angst und so viel Furcht vor morgen unter uns? Es gibt einen Stoff, der gegen alles Widrige undurchlässig ist. Es gibt einen Überzug, der uns auch bei Minusgraden in der eigenen Familie genug Wärme schenkt. Es gibt ein Kleid, das bei Sturm, Sturm und wetterfest ist, ja. Es gibt einen Mantel, der selbst im letzten Feuer nicht brennt. Denn so sagt es Jakobus, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht. Jesus trug ein Schutzkleid. Und ich frage Sie, liebe Freunde, wer von uns jetzt wollte diesen Stoff nicht haben?
Wer von uns jetzt wollte diesen Überzug nicht tragen? Wer von uns wollte dieses Kleid nicht sein eigen nennen? Dann sehen wir anders aus. Dann könnten wir uns sehen lassen. Dann könnte der Winter kommen. Aber uns geht es doch wie jenen Leuten drüben in der Fußgängerpassage, die vor einer Nobelboutique stehen und doch dein herrliches Kleid anstaunen. Das hätten sie gerne, aber dann lesen sie den Preisschild und wissen, das ist für die, die im Laufsteg sitzen, nicht für uns. Aber Jesus ging doch nicht über den Laufsteg, sondern über den Kreuzweg. Jesus steht doch nicht hinter dem Schaufenster, sondern vor ihrer Tür. Jesus will doch nichts verkaufen, sondern alles verschenken. Vor uns breitet er dies aus, ein Sonderangebot von einmaliger Qualität. Für euch, dieses Kleid, das ist die Nummer, die sitzt, das ist die Größe, die passt, das ist die Mode des Reiches Gottes. Liebe Freunde, wer Jesus trägt, ist zwar nicht modisch gekleidet, aber modern. Das heißt, der Zukunft zugewandt. Nur zugreifen müssen wir. Aber das müssen wir. Jesu Kleid macht Christenleut. Amen. Wir singen miteinander vom Lied 471, die Verse 1 bis 4. Herr, unser Gott, wenn wir Angst haben, dann lass uns nicht verzweifeln. Und wenn wir enttäuscht sind, dann lass uns nicht bitter werden. Wenn es mit unserem Verstehen und mit unseren Kräften zu Ende ist, dann lass uns nicht umkommen. Nein, dann lass uns deine Nähe und deine Liebe spüren, die du ja gerade denen verheißen hast, die arm und zerschlagen sind. Zu allen ist dein Sohn gekommen, als zu solchen, die so dran sind. Und eben weil wir alle so dran sind, ist Jesus im Stall geboren und am Kreuz gestorben. Herr, erwecke uns alle und halte uns wach zu dieser Erkenntnis und zu diesem Bekenntnis. Und nun denken wir an alle Finsternis und Leiden unserer Zeit, an die Irrtümer und Missverständnisse, mit denen wir Menschen uns plagen, an all das Harte, das so viel trostlos tragen müssen, an die großen Gefahren, von denen die Welt bedroht ist, ohne Rat zu wissen. Wir denken an alle Armen, an die Kranken, an die Unterdrückten und Unrechtleidenden, an die Kinder, die keine oder keine rechten Eltern haben. Herr, wir fliehen zu dir. Wir sammeln uns unter deinem Wort und deiner Verheißung. Gehe du mit uns und begleite uns auf unserem Wege. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. begrüßen heute besonders die Teilnehmer einer Begegnungstagung des Bethel-Studienprogrammes, das auch hier in Württemberg an vielen Orten durchgeführt worden ist. Der Autor dieses Bethel-Kurses, Herr Pastor Dr. Swigum aus Wisconsin, den USA, und der Direktor dieses Programms, Pastor Martin Rolfing, sind auf einer Weltreise auch hier zwischengelandet und trotz und gerade wegen dieser Predigt dürfen wir Sie heute hier herzlich willkommen heißen. Und wir wünschen Ihnen einen gesegneten Tag. Auch Ihnen, aber uns allen zu Ehren, singt nun der Chor des offenen Abends, der für den Motettenchor kurzfristig in dankenswerter Weise eingesprungen ist, uns noch ein Lied, aber der Herr ist immer noch größer.